In der heutigen Folge blicken wir auf den globalen Energiehunger und die damit verbundenen Chancen. Außerdem schauen wir auf beeindruckende Zahlen eines Schwergewichts in der Medizintechnik und liefern einen Serientipp zur Weihnachtszeit.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
René Aguilar
und André Bünker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, und auch heute am Dienstag, den 22.10.2024, starten wir wieder wie gewohnt mit einem Rückblick auf die vergangene Börsenwoche. Eine Woche, die mit Sicherheit auch geprägt war von der EZB-Sitzung. André, da kommst du gleich nochmal drauf
zu
sprechen.
Ja, ganz genau.
Auch werden wir gleich mal wieder über Rekorde und neue Höchstkurse sprechen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und Entschuldigung, wie immer, geht der erste Blick auf den DAX. Der DAX schloss auf Wochenbasis mit mal wieder sehr guten 1,46% bei 19.657 Punkten. Innerhalb der Woche konnte auch da mal wieder ein neues Allzeithoch von knapp 19.675 Punkten erreicht werden. Die Rallye geht weiter. Ich glaube, so können wir es da irgendwo auch stehen lassen. Mit Sicherheit zum einen geprägt von guten Ergebnissen der DAX-Konzerne, aber auch von der gerade schon angesprochenen EZB-Sitzung. Bevor wir dazu kommen, noch ein kurzer Blick in die USA. Dort konnte der S&P 500 als auch der Dow Jones Index die sechste Woche in Folge positiv beenden. Der S&P 500 schloss auf Wochen- und US-Dollar-Basis bei 0,85%, der Dow Jones bei starken 0,96% im Plus. Die technologielastige Nasdaq konnte da nicht ganz mithalten und schloss bei plus 0,26% sowie einem Punktestand von 20.324 Punkten. Der Nasdaq ist übrigens immer noch nicht auf seinen Jahreshöchstständen von Juli diesen Jahres. Also ich würde sagen, da ist gegebenenfalls noch ein bisschen Luft drin. André, du?
Ja, genau. Er ist ja gerade angesprochen. Notenbankpolitik. Die EZB tagte am vergangenen Donnerstag, liefert aber nicht wirklich Überraschungen. Es folgte die dritte Zinssenkung nach Juni und September um 25 Basispunkte. Der Einlagensatz liegt jetzt bei 3,25%. Und die Senkung hat, wie gesagt, nicht wirklich überrascht. Die Marktteilnehmer wurden im Vorfeld durch die Aussagen der EZB sehr gut vorbereitet. Was die EZB noch angemerkt hat, dass das 2% Inflationsziel im Blick ist und man auch davon ausgeht, dass man dieses erreicht. Und darüber hinaus wurde in der Pressekonferenz auch nochmal die verbreitete Schwäche der Konjunkturindikatoren genannt, was natürlich hinten raus wieder Raum für weitere Lockerungen gibt.
Wird, glaube ich, zum Teil schon erwartet, dass zum Jahresende noch ein ganz großer Zinsschritt passieren könnte. 0,5%, ne? Steht im Raume.
Ja, genau. Weitere Zinssenkungen werden in diesem Jahr noch erwartet und auch bis Ende 2025. Der Markt, der preist einen Einlagensatz von unter 2% bis Ende 2025 ein. Genau. Unsicherheitsfaktor könnte nochmal so die US-Präsidentschaftswahl sein, Anfang November. Sollte Trump es werden und wirklich Umsetzung seines Programms Zollerhöhung ankündigen, könnten da die Karten für die EZB vielleicht nochmal neu gemischt werden. Ne? Bleibt abzuwarten.
Ein Szenario, glaube ich, was man da durchaus im Auge halten könnte.
Ganz genau.
Höhere Zölle, höhere Inflationsraten gegebenenfalls. Das könnte ein Thema sein. Oder der Nahostkonflikt, dass es da weiter eskaliert, dass die Ölpreise da nochmal durch die Decke gehen könnten. Dadurch dann der Zinsfahrt dann ein Stück weit unterbrochen wird. Also das sind nochmal Szenarien, glaube ich, die man im Auge behalten muss.
Genau, ne? So ein paar Unwägbarkeiten bleiben einfach. Ne? Genau. Aber wenn wir nochmal ganz kurz nach Amerika oder in Amerika bleiben. Die in der letzten Woche gemeldeten US-Einzelhandelsumsätze, die waren wirklich freundlich und die jüngsten Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten deuten wirklich auf ein robustes Wachstum hin. Also Konjunkturängste in den USA schwinden. Bin mal gespannt, was die Fed in der nächsten Sitzung daraus macht.
Also ganz weit weg irgendwie von Szenario Hard Landing, ob es überhaupt ein Soft Landing wird. Also es ist schon so ein Goldilocks-Szenario. Ne?
Ja, schon wirklich robust dort, genau. Ja, in Summe wirklich ein sehr konstruktives Umfeld für die Aktienmärkte, wenn man diese Themen Wahl, US-Wahl, Geopolitik mal außen vor lässt.
Ja, ne? Aber auch die können wiederum Rückenwind für gewisse Branchen, gewisse Unternehmen dann verleihen.
Absolut.
Also von daher, es bleibt weiter spannend, wie wir es immer so gerne sagen.
Ja.
Und ich glaube auch vorwegnehmend für die nächsten Wochen hier auch weiter genügend Stoff im Podcast. Ne?
Absolut.
Gut, dann würde ich vielleicht den Rückblick einmal rund machen. Die 10-jährige Bundesanleihe ist im Wochenverlauf leicht gestiegen auf 2,28%. Auch die Treasuries aus den USA stiegen leicht an bei nun 4,22%. Ja, kommen wir zu Gold. Ja, Gold, was soll man dazu noch sagen? Der Preis rennt weiter von Allzeithoch zu Allzeithoch. Die Feinunze liegt auf Jahressicht bei einer Performance von 32,37% und konnte in der letzten Woche um 2,42% zulegen und markiert auch da ein neues Allzeithoch bei 2739 US-Dollar.
Wahnsinn, ne?
Ja, extrem. Also der Run scheint ununterbrochen.
Läuft weiter, ja.
Genau. Ich würde vielleicht hier an der Stelle mal die Chance nutzen und parallel einmal auf Silber schauen. Silber hat nämlich im laufenden Jahr Gold sogar noch outperformt und steht bei plus 43%. Silber steht so hoch wie seit 2012 nicht mehr. Gründe sind hier auch unter anderem die Energiewende und ein höherer Silberanteil in zum Beispiel Solarpanels. Alleine von 2022 bis 2023 hat die Installation von PV-Anlagen global um 85% zugenommen. Daher ist Silber ja nicht nur als Edelmetall anzusehen, sondern auch als wichtiges Industriemetall mittlerweile einzuklustern. Ich glaube, auch da ganz interessant mal zu hören. Wir kommen zu den Kryptos. Abschließend und unmittelbar dann zum Bitcoin. Der Bitcoin konnte auf Wochenbasis 8,7% zulegen und notierte zum Ende der Woche bei knapp 69.000 US-Dollar. Der aktuelle Kurs liegt bei 67.500 US-Dollar. Mal schauen, ob meine These der letzten Woche auf möglicherweise neue All-Time-Highs im laufenden Jahr sich bestätigen wird. Auch da schauen wir drauf. Vielleicht auch da nochmal ganz interessant. Die Bitcoin-ETFs verbuchten in der letzten Woche Zuflüsse von 2,13 Milliarden US-Dollar. An jedem Tag konnten Zuflüsse von 100 bis 250 Millionen US-Dollar verzeichnet werden. Also ja. Auch da sieht man schon, welcher Drive da drin ist. Ne?
Ja, kann natürlich auch so ein bisschen das Wahlthema mit reinspielen. Ne?
100%.
Also ja, Trump ist ja doch ein Befürworter.
Ja. Auch da, Thema US-Wahl beeinflusst die Märkte unmittelbar. Genau. Und auch das hatte ich, glaube ich, in der letzten Woche schon gesagt. Wir werden dieses Thema weiter im Auge haben müssen und in den nächsten Folgen auch hier mit auf der Agenda haben. Aber wir kriegen es auch in jedem Kundengespräch mit. Das ist das Thema aktuell der Märkte.
Ja. Genau.
Das soll es mit dem Rückblick aber gewesen sein, André. Du hast brandheiße News aus Deutschland im Gepäck und fährst dann nochmal ganz kurz rüber in die Schweiz.
Ja, genau. Ich mache es nur andersrum.
Okay, auch kein Thema.
Ich mache eine kurze Reise durch Europa. Ich möchte mal anfangen über das Thema künstliche Intelligenz. Da haben wir in der Vergangenheit schon recht häufig gesprochen, insbesondere auch über Nvidia, den Schaufelhersteller im Bereich KI. Heute möchte ich ein Unternehmen aus einem ganz anderen Sektor berichten, das indirekt allerdings von der Entwicklung rund um das Thema künstliche Intelligenz profitiert. Nvidia und Co. liefern bekanntlich immer mehr Rechenleistung und dementsprechend werden die Rechenzentren immer größer. Was jedoch knapp ist, ist die notwendige Energie, um diese Rechenzentren zu betreiben. Nicht ohne Grund hat Microsoft gerade mit Constellation Energy einen Stromabnahmevertrag über 20 Jahre geschlossen, der die Wiederinbetriebnahme eines Kernkraftwerks in den USA ebnet. Da geht es letztendlich darum, möglichst schnell an die Energie zu kommen.
Energie ist das alles bestimmte Thema, ne?
Ja, genau. Amazon hat im März bereits ein nuklear betriebenes Rechenzentrum erworben, aber es geht mir gar nicht um das Thema Nuklearenergie, es geht mir um das Thema Stromverbrauch in Summe. Goldman Sachs sieht zum Beispiel eine Verdreifachung des Stromverbrauchs nur für die US-Rechenzentren bis 2030, also eine Verdreifachung. Dazu kommen weitere Themen wie E-Mobilität, energieeffiziente Gebäude, Wärmepumpen, weitere Elektrifizierung in der Industrie. Also da ist ein enormer Energiebedarf da. Dieser Bedarf wird letztendlich aus einem Energiemix irgendwie entstehen. Erdgas, Wind, Sonne, Atomenergie wird da notwendig sein. Aber was vor allen Dingen auch notwendig ist, ist ein Ausbau der globalen Energieinfrastruktur. Sprich intelligente Netze, Speichermöglichkeiten, Verbesserung der Energieeffizienz und so weiter.
Da ist noch richtig Potenzial da, ne?
Absolut. Ja, da kommen wir zur Schweiz, wie du angekündigt hast. Die Schweizer ABB, die kommt da ins Spiel. Das ist ein global operierender Konzern, der so Energie- und Automatisierungstechnik macht. ABB entwickelt, fertigt und liefert Produkte, Systeme und Lösungen für Versorgungsunternehmen. Genau, also quasi so ein Schaufelhersteller für die Energieindustrie. ABB hat am 17.10. Zahlen gemeldet zum Q3. Die waren auch ganz gut. Haben die Konsensschätzungen nicht ganz getroffen. Umsatz stieg um 2% auf 8,2 Milliarden US-Dollar. Konsens lag bei 8,3 Milliarden. Das operative Ergebnis stieg allerdings überproportional zum Umsatz um 12% auf 1,6 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Ergebnis von 0,51 US-Dollar je Aktie. Konsens lag bei 0,54, also leicht unter den Schätzungen. Die operative Marge hingegen liegt bei über 18% und befindet sich damit auf Rekordniveau. Interessant ist mal der Blick in die Vergangenheit, auch wie sich so eine Aktie, die ja vielleicht so ein bisschen auch bei vielen unterm Radar schwebt, wie die sich entwickelt hat. Und die hat im laufenden Jahr einen Kursplus von 36%, auf Jahressicht plus 66% und über die letzten 5 Jahre, sage und schreibe, 220% am Wert zugelegt.
Kann man doch ganz gut übersetzen, das Unternehmen ist ganz gut positioniert, ne?
Absolut.
Und verdient richtig gutes Geld.
Ja, genau. Unsere DZ-Bank sieht ein Fair Value bei 59 Schweizer Franken. Aktuell notiert die Aktie so gut bei 49 Schweizer Franken und dementsprechend ist es auch mit einem weiteren Kaufvotum versehen. Aber ist natürlich ABB nicht der einzige Player in diesem Segment. Ich habe nochmal hier die Schneider Electric aus Frankreich mitgebracht, die auch das Thema Energiemanagement macht, Energieinfrastruktur, Rechenzentrum, Datennetze inklusive Serviceangebot, 80% Anteil im Energy Management Bereich. Auch da ist die Entwicklung der Aktie wirklich sehr beeindruckend über die letzten Jahre, auch dort plus 37% im laufenden Jahr, plus 71 auf Jahressicht und über die letzten 5 Jahre plus 237.
Auch beeindruckend.
Also ist, ja. Ist keine Einzelnummer, die ABB. Bei Schneider Electric kommen die Ergebnisse am kommenden Mittwoch, am 30.10. Bin ich auch mal gespannt, wie sich das äußert. Erwartet wird ein Umsatz von 9,2 Milliarden Euro, eine operative Marge von 20,8.
Ja, wird mit Sicherheit auch so sein, dass da die Erwartungen auch wieder relativ hoch sind, ähnlich wie bei ABB und gegebenenfalls die Erwartungen dann nicht ganz erreicht werden, aber dennoch die Prognosen sind ja schon exorbitant hoch, ne?
Ja, wirklich. Ne? Genau, ist natürlich dann die Erwartungshaltung mit den steigenden Kursen auch nach oben gegangen, so ganz klar. Naja, und in Deutschland haben wir auch ein Unternehmen, was in dieser Liga ein Stück weit mitspielt. Ja,
ich habe gerade schon hier versucht, diesen Pfad weiterzugehen. Schweiz, Frankreich und jetzt geht's nach Deutschland. Ne?
Jetzt geht's nach Deutschland, genau. Siemens Energy, ja, ist ein Technologieanbieter entlang der gesamten Energiewertschöpfungskette. Hatte schon eine bewegte Entwicklung über die letzten Jahre, war ja auch ein Auf und Ab.
Auf jeden Fall.
Naja, aber aktuell mit deutlichem Rückenwind und einer sagen und schreibe Performance in diesem Jahr 2024 von plus 204%. Ich glaube, ist auch Top-Performer in DAX. Ne?
Ja.
Also wirklich beeindruckend. Also der Rückenwind, der bläst da sehr, sehr stark gerade.
Da müssen ja auch einige Unternehmen, die im DAX jetzt gerade mal nicht so gut performen, dann irgendwo auch ausgeglichen werden. Und das ist halt auch einer der Werte, der es dann schafft.
Ja,
ne?
Genau. Naja, und insgesamt sind wir sicher, dass das Thema Energieversorgung bzw. Energieinfrastruktur in seiner gesamten Breite bzw. Tiefe weiter an Bedeutung gewinnen wird. Und dass es da bestimmt noch viele interessante Unternehmen gibt, die davon ja, profitieren können, ne, von dieser Entwicklung. Genau. Naja, abschließend bleibe ich im gleichen Land, also in Deutschland. Und wechsle wieder die Seite. Ich nenne es mal, ich gehe zu einem Energiekonsumenten. SAP, die haben gestern Zahlen zum Q3 veröffentlicht. Gegen 22 Uhr trudelten die Ergebnisse ein. Und kurz gesagt, die Zahlen waren wieder mal besser als erwartet. Ne, der Umsatz im Q3 lag bei 8,47 Milliarden Euro gegenüber 7,74 Milliarden im Vorjahr. Die Prognose bei 8,44, also auch die deutlich übertroffen.
Schwerster Wert des DAXes, ne? Ja.
Genau, viel kam wirklich aus dem Cloud-Geschäft. SAP hat auch die Jahresprognose angehoben. Also es läuft in Walldorf gerade extrem gut. Dementsprechend läuft es natürlich dann vielleicht auch im DAX extrem gut. Mhm, SAP mit nahezu 15% Unternehmen mit dem höchsten Gewicht im DAX. Was natürlich dann auch wieder uns vor altbekannte Probleme stellen kann oder die SAP-Aktie. Da die Gewichtung einzelner Unternehmen im DAX aktuell auf 15% beschränkt bzw. gedeckelt ist. Altbekannte Probleme, wir hatten das schon mal im Jahr 2023.
Linde, ne? Ja.
Linde, ganz genau. Aufgrund der damaligen Deckelung noch auf 10% im DAX hat Linde damals den Finanzplatz Frankfurt verlassen. Und wird seitdem nur an der New Yorker Börse gelistet. Damals hatte die deutsche Börse als Konsequenz dieser Maßnahme die Kappungsgrenze von 10 auf 15% angehoben. Aber SAP wächst anscheinend aktuell zu schnell oder vielleicht auch andere Unternehmen im DAX nicht schnell genug und können da nicht standhalten. Naja, das Problem ergibt sich jetzt bei SAP, denn die Gewichtung, wenn die über einen Wert von 15% steigt, es gibt ja alle drei Monate eine Indexüberprüfung, dann wird es wieder angepasst und Indexfonds, die den DAX abbilden, die müssten dann letztendlich regelmäßig SAP-Aktien verkaufen, um dieses Gewicht 15% wieder darzustellen. Ne? Also das könnte so ein bisschen drauf lasten, aber ich gehe davon aus, dass das bestimmt nochmal kontrovers diskutiert wird.
Unbedingt. Also solche Unternehmen, wenn die diesen Finanzplatz dann wechseln sollten, wäre es kein gutes Zeichen für den Finanzplatz Deutschland. Ne?
Ja, bleibt spannend. Das genau. So das von meinem Rundflug Schweiz, Frankreich, Deutschland.
Ja, glaube ich, sehr, sehr spannend. Auch wenn es zeitlich, ich gucke mal so einen Blick auf die Uhr, ein bisschen ausführlicher war, aber ich glaube, durchaus spannende Informationen, die wir da im Gepäck hatten. Und ich gehe dann in die USA. Ja, wir kommen zu Netflix, auch wenn wir Netflix hier schon häufiger besprochen haben im Podcast. Ja, konnten wir dieses Unternehmen nicht komplett hinten runterfallen lassen und wollten zumindest mal ganz kurz und knackig bekannt gegeben ist, dann einmal zusammenfassen. Also in der neuesten Quartalsbilanz hat Netflix beeindruckende Ergebnisse erzielt. Der Umsatz stieg um 15% auf 9,82 Milliarden US-Dollar. Die operative Marge verbesserte sich auf 29,6%. Der Gewinn pro Aktie kletterte auf 5,40 Dollar. Besonders hervorzuheben ist dann der Anstieg des Free Cashflows um 16,2%. Also die Finanzzahlen atemberaubend richtig, richtig gut. Und Netflix konnte 5,07 Millionen neue Abonnenten gewinnen, was deutlich über den Erwartungen war. Und insgesamt zählt Netflix nun 282,82 Millionen Nutzer. Und auch das stellt einen Rekordwert dar. Du nutzt es bestimmt auch.
Ich nutze es auch.
Ja. Ja. Genau. Genau, der Erfolg ist teils auf die Einschränkung des Passwortteilens und die Einführung eines günstigeren werbefinanzierten Modells zurückzuführen. Ja, und die Programmvielfalt inklusive Hits wie Emily in Paris und The Perfect Couple mit jeweils über 50 bzw. 60 Millionen Zuschauern waren da sehr, sehr große Erfolge. Besonders wird zusätzlich nun auf die zweite Staffel von der Serie Squid Games hingefiebert. Dort hatten seinerzeit über 265 Millionen Zuschauer die erste Staffel verfolgt. Am 26.12. erscheint dort die zweite Staffel und ja, hier wird durchaus Suchtpotenzial erwartet oder vermutet.
War das diese koreanische?
Ja, genau.
Okay.
Rotes Licht, grünes Licht oder ein Genau, also ich werde es mit Sicherheit auch verfolgen, mal reinschalten, mal gucken, ob die zweite Staffel dann auch das einhält, was die erste Staffel dann auch versprochen hat. Weiß nicht, hast du sie gesehen?
Nee, ich bin da sehr schnell ausgestiegen, ich fand es nicht so.
Ah, dann geh nochmal rein.
Ja, okay.
Ja, und auch der Ausblick erscheint sehr, sehr freundlich, also für das kommende Jahr erwartet das Management ein Umsatzwachstum und eine Erhöhung der Profitabilitätsziele. Die Schätzungen für den fairen Wert der Aktie wurden auf 800 US-Dollar angehoben und die Empfehlung der DZ-Bank bleibt weiterhin bei Kaufen. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie liegt bei 770 US-Dollar, bei einer beeindruckenden Jahresperformance auch da bei diesem Schwergewicht von 57,77%. Ich habe noch ein weiteres Unternehmen aus den USA dabei, Intuitive Surgical. Ich weiß nicht, ob wir ihn schon mal drin hatten. Er ist einer der führenden Akteure im Bereich der Medizintechnik. Intuitive Surgical hat am 17. Oktober, also in der letzten Woche, beeindruckende Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt und konnte den Gewinn je Aktie auf 1,59 Euro steigern, was die positive Unternehmensentwicklung dort dann auch zeigt. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 520 US-Dollar, nur knapp unter dem 52-Wochen-Hoch und hat im letzten Monat auch da um 6,8% zulegen können. Im laufenden Jahr liegt diese Aktie auch bei knapp 54% Kursgewinn. Und trotz dieser erfreulichen Performance bleibt die Bewertung mit einem Kursgewinnverhältnis von ca. 83 sehr, sehr hoch, was die Erwartung natürlich dann auch an zukünftiges Wachstum dann widerspiegelt. Was macht dieses Unternehmen? Seit 1995 hat Intuitive Surgical die minimalinvasive Versorgung durch fortschrittliche robotische Systeme, ganzheitliches Lernen und wertschöpfende Services vorangetrieben, also gelebte KI. Als einer der Pioniere der roboterassistierten Chirurgie wird das Vinci-Operationssystem heute von Operateurinnen und Operateuren für einen weniger invasiven Ansatz bei vielen Operationen eingesetzt. Und weniger invasiv bedeutet Eingriffe mit möglichst geringen Schnitten oder Verletzungen des Gewebes durchzuführen. Vielleicht nochmal zwei, drei spannende Key Facts. Es werden oder wurden bis 2022 12 Millionen Da Vinci-Eingriffe mittlerweile durchgeführt. In 70 Ländern gibt es diese Da Vinci-Systeme oder dort wurden sie installiert und alle 16,8 Sekunden werden durchschnittlich weltweit Eingriffe mit diesem System ausgeführt. Also man sieht, dass diese Technik keine mehr von morgen ist, sondern wirklich allgegenwärtig.
Ja. Ja, schon also, stark.
Genau, spannendes Unternehmen, ja. Mal ein bisschen kurz und knapp gehalten. André, du kommst zum Regionalteil.
Genau, wir blicken in die Nachbarschaft, genauer gesagt nach Gescher Hochmoor. Die Firma Ruttmann hat zum Event Club of 100 zum Schloss Velen eingeladen und hat dort einem ausgewählten internationalen Publikum eine neue Arbeitsbühne vorgestellt. Angefangen hat das Ganze mit den Arbeitsbühnen mit Anton Ruttmann im Jahr 1901 in Münster, der dort ein Fahrrad- und Nähmaschinenhandelsgeschäft eröffnet hat. 1949 präsentierte dann die zweite Generation der Familie den ersten Hubwagen und im Jahr 54 die erste Hubarbeitsbühne bzw. den ersten Steiger. Ja, und der neue Ruttmann Steiger T1000 HF, der wurde mit einer eindrucksvollen Lasershow präsentiert. Der Geschäftsführer Uwe Strothmann unterstrich die Innovationskraft des Unternehmens anhand der beeindruckenden Leistungsdaten des neuen Steigers, der bis zu 100 Meter hoch arbeiten kann, hat dazu eine seitliche Auslage bis zu 39 Meter, 10 Meter mehr als der Wettbewerb, wird angegeben und ein Gesamtgewicht von 53 Tonnen, was auch nochmal 10 Tonnen leichter ist wie bei anderen Modellen. Ja, und nach eigener Aussage setzt dieser T1000 neue Maßstäbe in der gesamten Branche. Ruttmann ist also weiter noch Wachstumskurs, investiert auch in die Erweiterung der Servicestation in Hochmoor sowie hinter neues Logistikzentrum. Also in Summe echt eine schöne Erfolgsgeschichte hier aus dem Münsterland.
Auch wieder einer der Hidden Champions,
ja, ganz genau.
Dann auch betiteln. Ne?
Ja.
Schön, danke. Wir kommen zum Ausblick, der mit Sicherheit auch wieder super interessant wird. Einmal von der volkswirtschaftlichen Seite her. Am morgigen Mittwoch wird das Konsumentenvertrauen in der Eurozone bekannt gegeben. Am Donnerstag die PMI-Zahlen aus der Eurozone, aus den USA, also PMI-Zahlen im Bereich verarbeitendes Gewerbe der Dienstleistung. Und am Freitag der IFO-Geschäftsklima-Index. Auch mit Sicherheit spannend, wie sich hier die aktuelle Lage dann auch entwickelt in Deutschland. Plus das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Spannend wird es auch und vor allem bei den Unternehmen. Was haben wir hier auf dem Zettel stehen? Wir haben heute Alphabet, heute nachbörslich. Ich könnte viele Unternehmen hier aufzählen. General Motors nehme ich nochmal raus. Am morgigen Mittwoch Boeing, Coca-Cola, Deutsche Bank, Tesla, ganz spannend.
Oh ja.
Am Donnerstag Amazon, auch spannend. Und am Freitag die Mercedes-Benz Group, Porsche und ja, ich gucke gerade Marco an, der gerade nicht hier im Raum ist, aber Colgate Palmolive. Ich glaube, Marco ist nächste Woche dran, ist ein Insider. Mal gucken, ob er es auflösen wird.
Okay.
Aber damit soll es, glaube ich, gewesen sein mit der heutigen Folge. Glaube, etwas länger, aber spannende Themen dabei, wie wir hoffen. Gerne Feedback an uns heraus. Feedback an podcast@vrprivatebanking.de. Weiter gerne abonnieren, weiterempfehlen und dann danke fürs Zuhören.
Herzlichen Dank, alles Gute.
Bis zur nächsten Woche.
Bis dann, ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.